Ich eigentlich hier predigen sollen zur Jahreslosung und da hat es mich aber verrissen gehabt. Da habe ich oben im Bett gelegen, nein, auf dem Sofa. Und deswegen holen wir das heute nach. Und da habe ich zunächst mal eine Frage. Ja, meine Frage. Wer weiß die Jahreslosung von 2019? Von 2019? Also ich lese euch mal die Jahreslosungen von 19 bis 26 vor und möchte von euch wissen, ob euch ein Unterschied auffällt. 2019, Psalm 34, Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. 2020, Markus 9, Vers 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. 2021, Lukas 6, Vers 36, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 22, Johannes 6, Vers 37, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 2023, 1. Mose 16, 13, du bist ein Gott, der mich sieht. 2024, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, 14. 2025, wir nähern uns langsam. Prüft alles und behaltet das Gute. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Und 2026, also irgendwann in der Zukunft, nein, das Jahr, das jetzt schon ein paar Wochen alt ist, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Was unterscheidet die Jahreslosung? Also das waren ja die Jahreslosungen, die ich hier erlebt habe. Also 19 bin ich gekommen. Was unterscheidet eigentlich alle Jahreslosungen vorher, also die ich jetzt gelesen habe, von der für dieses Jahr, von der letzten? Ja, nicht ganz, weil wer war ja zum Beispiel auch, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber das ist schon auch eine Richtung. Die Richtung stimmt. Es ist noch nicht ganz so der Punkt. Die vorherigen spielen alle im Jetzt und Hier. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist Gegenwart. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist Gegenwart. Also jetzt, du kannst jetzt kommen. Und dieses Jahr haben wir eine Jahreslosung, die liegt in der Zukunft. Alles neu, heißt es hier in der Jahreslosung. Alles neu. Siehe, ich mache alles neu, das ist etwas, das in diesem letzten Teil der Offenbarung steht, der eigentlich hier erst richtig beginnt. Die Offenbarung, die schildert ja eigentlich erstmal die ganze katastrophale Situation dieser Welt. Schuld, der Teufel, der die Gemeinde und das Volk Israel verfolgt, der Antichrist, der alles regiert und beherrscht und alles geht drunter und drüber. Und das war ja auch die Erfahrung der Menschen in dieser Zeit. Die Offenbarung ist vermutlich geschrieben, also steht ja keine Jahreszahl drin, deswegen vermutlich, aber sie ist vermutlich geschrieben während der ersten Christenverfolgung, die das ganze Römische Reich erfasst hat. Vorher war es ja immer so, es gab in Jerusalem Verfolgung, da war es in Rom friedlich. Dann war in Rom Verfolgung, da war es in anderen Teilen des Reiches friedlich. Also was wir allein in der Bibel lesen, ist Verfolgung in Ephesus, Verfolgung in Philippi, Verfolgung eben in Jerusalem. Aber das waren immer so räumlich begrenzte. Und dann gab es irgendwann einen Kaiser in Rom, der kam auf die Idee zu fordern, dass jeder im Römischen Reich ihn anbetet. Wurde ein Bild aufgestellt vom Kaiser und jeder kriegte so ein paar Körnchen Weihrauch und so musste die da in eine Feuerschale werfen als Zeichen der Anbetung für den Kaiser. Jeder durfte seine Religion behalten. Ja, das war eine große Freiheit im Römischen Reich. Es waren viele Religionen zugelassen, aber er musste zusätzlich eben auch den Kaiser anbeten. Und das haben die Christen verweigert. Das haben die Christen nicht mitgemacht. Jedenfalls die meisten. Und dafür wurden sie verfolgt. Weil das hieß, du bist jetzt ein Feind des Kaisers, du bist ein Feind des Reiches. Also die wurden nicht, da wurde nicht laut gesagt, du wirst verfolgt, weil du Christ bist, sondern es wurde offiziell gesagt, du wirst verfolgt, weil du den Kaiser nicht anbetest. Aber das war ja unterm Strich dasselbe, weil Wir haben ganz klar die Weisung, nur den einen Gott anzubeten und eben nicht irgendwelche anderen Götter noch daneben zu haben. Steht irgendwas im Alten Testament, oder? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und in diese Situation ist die Offenbarung geschrieben. Und dann wird erstmal beschrieben, ja, es ist schlimm. Also wer das leugnet, der lügt. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Komisch, man könnte meinen, das wäre heute geschrieben, aber es ist geschrieben, ja, es ist so. Und dann steht da sogar, es wird sogar noch schlimmer werden. Ja, Schalen voller Zorn, Posaunen voller Gericht. Es wird erstmal alles noch schlimmer. Und dann setzt der Text ein, in dessen Zusammenhang unsere Losung steht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet für einen wie ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nationen sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Alles. Ich mache alles neu. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ein neues Jerusalem. Der ganze Lebensraum wird neu. In diesem neuen Himmel, in dieser neuen Erde, am Ende ist ja dann auch noch von dem Feuersee die Rede, den es auch gibt. Es wird radikal getrennt. Heute lebt Gott, Gottes Furcht und Gottlosigkeit nebeneinander. Jesus hat ausdrücklich verboten, zu versuchen, das vorher schon zu trennen. Es gibt ja immer Gemeinden, die versuchen, das zu trennen. Ja, also dass nur garantiert Menschen, die Glinus sind. Ihr wisst, was Glinus ist? Gläubig in unserem Sinne. Also sprich, die ja die gleichen theologischen Überzeugungen haben wie ich. Denn meine ist natürlich richtig, alles andere ist falsch. Also die versuchen Leute, dass in der Gemeinde nur Leute sind, die garantiert wiedergeboren sind und möglichst auch schon einen bestimmten Stand an Heiligung erreicht haben. Und das zeigt auch Ergebnisse, gnadenlose Heuchelei, Entschuldigung, wenn ich das mal so drastisch sage, weil das Vollkommene, dieses alles neu, im Korintherbrief, da heißt es mal, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das beschreibt die Jetztzeit. Ja, in dem Moment, wo ich zu Jesus komme, ist der alte Mensch im Grunde gestorben mit Christus, der neue Mensch lebt. Aber ihr kennt das, wenn so ein Baby geboren wird, dann ist da zwar alles dran, aber das muss noch lernen, damit umzugehen. Ja, das hat zwar Beine und Füße, aber mit dem Laufen klappt das noch nicht so ganz. Das hat einen Sprachapparat, mit dem es 160 Laute bilden kann. Jede Sprache braucht nur 40 bis 80. Das Baby kann 160. Das kann mehr. Aber sie so zu benutzen, dass der andere versteht, was es will, das muss es erst noch lernen. Und ich glaube, so ist es in mancher Hinsicht mit dem geistlichen Menschen auch. Ja, der ist zwar geboren, aber der muss noch lernen, das, was er hat, richtig zu benutzen, richtig einzusetzen. Und es ist eben noch nicht alles neu. Ja, ihr kennt den Spruch von Luther, wir müssen den alten Adam jeden Tag neu ersäufen. Das Problem ist nur, das Biest kann schwimmen. Und alles neu. Und das ist der große Unterschied zu den Losungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Das ist eine Frage der Zukunft. Das kommt noch, wenn Himmel und Erde vergehen und ein neuer Himmel und eine neue Erde da sein werden. Eine Welt ohne Leid, ohne Trauer, ohne Schmerz, ohne Tod. Und dann ist die Frage, wer ist dieser Ich, der auf dem Thron sitzt? Wir Menschen, wir sind oft unglaublich arrogant. Wir glauben, wir könnten entweder die Erde vernichten oder sie retten. Das eine ist so falsch wie das andere. Denn solange Gott seine Hand über diese Welt hält, kann kein Mensch sie zerstören. Und wenn einer wirklich den Knopf drückt, dann wird er nicht zünden, wenn Gott das nicht will. Ja, das kriegen wir nicht hin. Andersrum, wenn Gott sagt, es ist Schluss, dann kann auch kein Mensch mehr die Welt retten. Dann können sie machen, was sie wollen, dann können wir machen, was wir wollen. Wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Und das erleben wir im Kleinen mit unserem Leben. Ja, Psalm 90, er ruft, kommt wieder Menschenkinder. Das klingt besser als dein Leben hier ist zu Ende. Es geht woanders weiter. Ja, und dann gehen wir. Und das ist gut so. Gott hat das letzte Wort, der auf dem Thron sitzt. Gott selbst. Ich habe erst gedacht, Jesus, bis ich dann gemerkt habe, Jesus steht ja als Lamm vor dem Thron und ist nicht der, der auf dem Thron sitzt. Also da haben wir so das Bild der Dreieinigkeit, den Vater auf dem Thron, den Sohn, der davor steht als das Lamm und der Geist, der die Gebete der Gläubigen vor den Thron bringt. Das ist das Bild. Das ist ja die Schwierigkeit mit der Offenbarung, dass wir es mit ganz vielen Bildern zu tun haben. Ja, und das heißt ja, Gott selbst, der Vater, wird alles neu machen. Und das ist eine Perspektive. Und dann kommt noch eine Zusage. Ich will das Wasser des Lebens geben umsonst. Wir können es uns nicht verdienen, wir müssen es uns nicht verdienen. Ja, ich glaube, den habe ich schon mal erzählt, aber ich fand ihn gut. Ich mag ja schon mal Witze, auch Witze über Gott und über den Himmel. Ich weiß, das mögen nicht alle. Aber wenn sie gut sind und wirklich was auf den Punkt bringen und sich nicht über Gott lustig machen, das ist für mich der Unterschied. Also ein reicher Mann hat sein Leben lang immer viel gespendet, enorme Mengen an Geld. Und dann hat er gesagt, ich würde doch gerne irgendwas in den Himmel mitbringen. Und dann wird also beraten und gesagt, naja gut, der hat immer so viel Gutes getan in seinem Leben, können wir ihm ja mal zugestehen. Und dann kommt er so an, hat einen Koffer dabei. Und dann sagen die Engel, jetzt wollen wir doch gerne mal sehen, was hast du denn mitgebracht? Und dann macht er den Koffer auf und hat er voller Goldbarren. Und die Engel, die lachen sich schlapp und sagen, Straßenbelag hat er mitgebracht. Denn das neue Jerusalem, die Straßen sind aus Gold. Straßenbelag hat er mitgebracht. Wir können nichts mitbringen, wir brauchen auch nichts mitzubringen. Sondern Wasser des Lebens gibt es umsonst. Es gibt das Preisgericht, das weiß ich schon, 1. Korinther 3. Aber da geht es nicht darum, dass wir was mitbringen, womit wir was kaufen könnten. Ja, sondern es geht einfach darum, wir dürfen nehmen umsonst. So wie es im Paradies war, sie durften von allem essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Alles andere durften sie nehmen umsonst. Und so wird es auch wieder sein. Aber über dem Ganzen steht auch eine Bedingung. Wer überwindet? Also wir hatten in der Bibelkunde, mussten wir zu jedem biblischen Vers einen Schlüsselvers lernen. Und bei manchen Büchern fand ich das ganz schön willkürlich, wo ich gedacht habe, Mensch, der ganze Inhalt, der ist so vielschichtig in diesem Buch, da ist es doch willkürlich, welchen Vers ich jetzt zum Schlüsselvers erkläre und sage, das ist der wichtigste Vers in diesem Buch. In der Offenbarung gibt es tatsächlich zwei Aussagen. Das eine ist die Jahreslosung, denn darauf läuft es hinaus. Was die Offenbarung sagt, wenn ich das mit einem Satz zusammenfassen sollte. Es ist schlimm, es wird noch schlimmer, aber am Ende hat Gott das letzte Wort. Und deswegen würde ich sagen, ist die Jahreslosung tatsächlich wäre ein guter Schlüsselvers für die Offenbarung. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Und dann habe ich eine zweite Formulierung, und das ist genau dieses, wer überwindet. Das kommt 6-mal in den Sendschreiben vor und zum 7. Mal hier. 7-mal in der Offenbarung, wer überwindet. Und wer nicht überwindet, wer nicht glaubt, wer nicht vertraut und das, was uns natürlich mitgegeben ist, weiterlebt, für den bleibt am Ende nur der zweite Tod. Und das ist das, was ich ganz am Anfang angerissen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe es nicht weitergeführt. Ich habe es nur angerissen. Jetzt kommt das Ganze. Es wird ganz klar getrennt. Es gibt den Bereich, wir sagen gerne der Himmel, die Ewigkeit, das neue Jerusalem, was auch immer, wie ihr es nennen wollt, mit Gott vollkommen, nicht mehr gestört durch den Teufel, nicht mehr verdorben durch die Sünde, vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Und auf der anderen Seite die genauso klare, krasse Trennung von Gott. Top oder Flop. 100%ig mit Gott oder 100%ig ohne Gott. Das ist im Grunde Himmel und Hölle. 100% mit Gott ist der Himmel, 100% von Gott getrennt ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie die Hölle aussieht. Die Offenbarung redet von einem Feuersee. So im Mittelalter gibt es ja diese schönen Bilder, ja, mit den ganzen Monstern und Ungeheuern und was weiß ich, und irgendwo dazwischen dann Menschen, die gepiesackt werden. Jesus redet gerne mal davon, dass er sagt, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es wirklich aussehen wird. Aber diese absolute Trennung von Gott, das ist die Hölle. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo beides gemischt ist. Das ist das Gleichnis. Ja? Der Sämann sät aus, der Feind kommt in der Nacht, sät Unkraut dazwischen. Und der Bauer sagt dann zu den Knechten, nein, ihr sollt es noch nicht trennen. Lasst beides aufwachsen. Und am Ende, bei der Ernte, muss es dann getrennt werden. Und das ist unsere jetzige Zeit. Es wächst beides miteinander auf. Selbst in der Gemeinde können wir es nicht trennen. Ich kann doch keinem hinter die Stirn gucken. Klar, wer bei uns Mitglied werden möchte, unterschreibt ein Bekenntnis. Hoffentlich weiß er, was er unterschreibt und meint es auch so. Aber ich kann es doch nicht kontrollieren. Ja? Und immer wenn wir das kontrollieren wollen, wird es affig. Entschuldigung, es geht nicht. Ich kann eventuell mal jemanden, wenn das so krass ist, darauf ansprechen und sagen, du, das, was du da unterschrieben hast und das, was ich in deinem Leben sehe, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Aber wenn jemand sagt, doch, für mich passt es, dann wird es einfach schwierig. Ich kann es noch nicht trennen und Jesus hat es auch verboten, dass wir es jetzt schon trennen wollen. Wir können es nicht trennen. Aber in der Ewigkeit wird es getrennt sein. Und da haben wir dann wirklich diese Trennung. Und es wird alles neu, aber dieses alles neu, das schließt ein, auf der einen Seite kein Leid, kein Schmerz, keine Träne. Und auf der anderen Seite den Feuersee, das ist der zweite Tod. Es hat mal jemand sehr schön auf den Punkt gebracht, ich weiß leider nicht, wer es war. Wer einmal geboren wird, stirbt zweimal. Also wer nur seine natürliche Geburt erlebt hat und dann irgendwann wieder stirbt, der stirbt den ersten Tod, den wir wahrscheinlich alle sterben, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Die Chancen steigen. Aber selbst dann wird ja dieser Körper nicht in den Himmel kommen, sondern wird verwandelt, ich kriege einen neuen und der stirbt den zweiten Tod. Ja, hier, Feuersee für die Ungläubigen. Wer aber zweimal geboren wird, einmal biologisch und einmal durch Jesus wiedergeboren wird, durch den Heiligen Geist, der stirbt nur einmal. Den ersten Tod stirbt er auch. Wie gesagt, auch mein jetziger Körper. Und wenn ich so reingucke, was so schon bei mir anfängt, nicht mehr zu funktionieren und Leute, die älter sind, die wissen das noch besser, was alles nicht mehr klappt, ist das ganz gut, dass wir einen neuen kriegen. Allein alle Brillenträger, die brauchen wir dann nicht mehr. Ja, mein Bruder ist ja mit 10 Jahren blind geworden, der sowieso geistig behindert war und dann blind wurde. Und dem habe ich damals schon gesagt, wenn du in den Himmel kommst, kannst du wieder sehen. Also Verena wird dann leider arbeitslos im Himmel. Aber die Krankenschwestern unter uns genauso, die brauchen wir dann nicht mehr. Das gibt's dann nicht mehr. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber eben auch, wer sich hier entscheidet, dass er ohne Jesus leben will, der wird dann auch in der Ewigkeit in der radikalen, totalen Gottesferne leben müssen. Auch das gehört zum Alles neu. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen in verschiedenen Variationen, am Ende nimmt Gott doch alle an. Ja, es gibt die eine Variante, die sagt, alle Menschen sind gerettet, wir müssen es ihnen nur noch sagen, die ist definitiv falsch. Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Es gibt die zweite, die sagt, ja, es gibt den Feuersee, es gibt die Hölle, es gibt den zweiten Tod, aber irgendwann nach einer weiteren Ewigkeit, und das hat damit zu tun, dass das griechische Wort für Ewigkeit auch Zeitalter bedeuten kann, also nach einem weiteren Zeitalter wird Gott auch die Hölle abschaffen und dann wird Gott sein Alles in allem und wir werden alle bei ihm sein. Zu dieser Variante sage ich, ich kann sie in der Bibel nicht finden. Wenn diese Leute aber recht haben sollten, dann freue ich mich am Ende mit. Dann werde ich nicht wie der Jona in der Wüste sitzen, du hast immer gesagt, du wirst sie vernichten. Sondern dann freue ich mich von Herzen mit, aber ich kann es so einfach nicht in der Bibel sehen. Sondern es endet hier mit dieser Trennung. Und das ist wichtig, dass wir das den Menschen sagen. Übrigens, die Leute, die das vertreten, die verharmlosen das ja nicht. Die sagen also, ein Tag in der Hölle ist zu viel. 6.000 Jahre geht dieses Zeitalter schon und 6.000 Jahre Hölle, das ist die Hölle. Also die verharmlosen das nicht. Ja? Auch wenn sie sagen, das endet irgendwann. Und die sind oft sehr missionarisch aktiv, weil sie niemandem wünschen. Und wenn es nur 6.000 Jahre sein sollten, dann ist das schon zu viel. Ja, um es in der Hölle zu verbringen. Die sind oft sehr missionarisch aktiv und laden ein und werben, weil sie selbst das niemandem wünschen. Selbst wenn sie sagen, auch das wird irgendwann mal enden. Das verharmlost die Sache also nicht. Das nur, damit ich hier niemanden in Verruf bringe, falls ihr mal jemandem begegnet, der das so vertritt. Es sind auf jeden Fall Geschwister. Über den Satz hat mal einer meiner Lehrer gesagt, es sind meine Brüder, aber es sind irrende Brüder und Schwestern. Also wir werden uns den Himmel mit ihnen teilen und dann beobachten, ob sie recht haben oder nicht. Wie gesagt, sollten sie recht haben, freue ich mich von ganzem Herzen mit. Ich mache alles neu. Was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Es ist im Unterschied zu den anderen Jahreslosungen erstmal nicht unmittelbar, es greift nicht unmittelbar in mein Heute ein. Aber es ist eine Perspektive. Bei allem, was ich jetzt lebe und bei allem Schweren, auch bei dem Schweren, was in der Offenbarung vorher beschrieben wird, darf ich wissen, diese Katastrophen sind nicht das Ende, sondern das Ende ist, unser Herr kommt und am Ende macht Gott alles neu. Und das verändert meinen Blickwinkel auf die Katastrophen dieser Zeit. Sie sind vergänglich. Weder ein Donald Trump, noch ein Putin, noch irgendein anderer, der sich für mächtig hält und es vielleicht nach menschlichen Maßstäben auch ist, wird diese Zeit überdauern. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt, Gustav Heinemann. Und das ist wahr. Und wir gehen auf diese Verhältnisse zu. Und das gehört zu den Gründen, warum die Offenbarung ausgerechnet da, wo Christen verfolgt werden, ist die Offenbarung ein besonders wichtiges Buch, weil es genau diese Hoffnung gibt. Und das kann auch meinen Blickwinkel heute verändern und sollte meinen Blickwinkel heute verändern. Natürlich, wir müssen mit zwei Füßen in dieser Welt leben. Wir müssen uns darum kümmern, wie wir im Rentenalter irgendwie klarkommen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns gesund erhalten können, soweit das in unserer Hand liegt. Wir müssen uns Gedanken machen, die Jüngeren, wie wir unser Berufsleben gestalten wollen, was wir erreichen wollen. Alles gut und alles wichtig. Aber wir müssen gleichzeitig wissen, das sind vorläufige Fragen. Es hat sogar mal jemand gesagt in einer Seelsorgevorlesung, wenn wir Leute seelsorgerlich begleiten durch Krisen dieses Lebens, dann geht es immer um vorletzte Fragen. Die letzten Fragen, die beschäftigen sich damit, wie stehe ich hier zu Jesus? Das sind die Fragen, die für die Ewigkeit Bedeutung haben. Alle anderen Fragen sind vorletzte Fragen. Und die sind wichtig. Ja, also wenn manches nicht läuft, das kann einem das Leben zur Hölle macht, hätte ich beinahe gesagt, ja. Das kann das Leben sehr unangenehm machen. Und wir brauchen da manchmal Hilfe und Wegführung. Alles gut. Aber die endgültigen Fragen sind, bin ich dabei, wenn Gott alles neu macht? Oder gehöre ich zur Fraktion Feuersee? Und das, wie ich da diese Frage beantworte, die bestimmt mein Leben jetzt und hier. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch, dass dieses Wissen um die Ewigkeit unser jetziges Leben beeinflusst, prägt und verändert. Darum geht's. Und dann kippt auch, dann verliert dieser Unterschied, was ich gesagt habe mit den Jahreslosen von 19 bis 26, dann verliert dieser Unterschied auch an Bedeutung. Denn dann hat es auch eine Konsequenz fürs Jetzt und Hier. Bei den anderen war die unmittelbar. Prüft alles, ja, das könnt ihr jetzt tun. Ihr könnt prüfen, was ich hier vorne geredet habe. Das ist ganz klar. Siehe, ich mache alles neu, ist eine Perspektive auf die Zukunft. Aber wenn diese Perspektive auf die Zukunft mein Leben jetzt verändert, dann kommt wieder beides zusammen. Lasst uns zusammen beten. Vater, und darum bitte ich dich, dass diese Perspektive Ewigkeit, dass die mein Leben jetzt, dass die unser Leben jetzt und hier beeinflusst, verändert, prägt. Und dazu möchte ich dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für alles, was darauf hindeutet, was du mit uns vorhast, auf deine Wahrheit, auf deine Zukunft. Rede du mit uns und schenke du uns Herzen, die sehen, wie Jünger sehen, die hören, wie Jünger hören und die handeln, wie Jünger handeln. Amen.